Sind noch welche da? Ja. Gut. Ach ja, ich wollte doch mal was anderes. Cloaca Maxima. Deutsche Soldaten sind wieder gefragt, steht in der Zeitung. Wieder. Journalisten wissen nicht, was sie schreiben. Das ist manchmal die Wahrheit. Die Bundesagentur für Arbeit hat sich positive Berichte über ihr Treiben in Fernsehsendungen gekauft. Journalisten rufen Skandal. Wenn Sie nicht sofort damit aufhören, nenne ich die Namen einiger hundert Ihrer Kollegen, die ihr Leben lang keine Meinung gemeint und keinen Bericht berichtet haben, ohne dafür Geld genommen zu haben. Von Springer, Bauer, Mohn, Augstein oder von ARD, ZDF, RTL und so weiter. Können 10 Millionen Leser irren? 10 Millionen Mal mehr als einer. Kein Bericht über die Grenzanlagen der DDR ohne den Trauermarsch aus der dritten oder das Allegretto aus der siebten. Wer Nachrichten mit Beethoven unterlegt, lügt. Beim Klang seiner Symphonien hat ein Soldatensender Lotz zu Litzmannstadt gemacht. Allein die Diktatur fürchtet die Presse. Ein unbotmäßiges Komma bringt den Herrscher um den Schlaf. Demokratische Politiker leben mit ihren journalistischen Madenhackern in fröhlichster Symbiose. Meinungsfreiheit gibt es mehr als genug. Jeder Journalist, der die Meinung seines Verlegers teilt, welcher die Meinung seiner Anzeigenkunden teilt, darf sich fühlen wie ein Mannequin der Firma Voltaire, selige Erben. Dass alles gut sei, solange man die Nachricht sorgfältig vom Kommentar trenne, lautet ein Glaubenssatz des Journalismus. Als sei nicht die Nachricht selber durch Auswahl aus Hunderten anderer, durch Betonung dieses Aspekts und Vernachlässigung jenes, so zuverlässig von Meinung befallen wie das Batteriehuhn von Salmonellen. Trau keinem, der für seine Ansichten über ein fernes Land damit wirbt, dass er dort gewesen sei. Ich kenne Dutzende Journalisten, die seit Dezennien in Hamburg leben und würde mir doch von keinem erzählen lassen, wie ich am besten zum Rathaus komme oder was darin passiert. Die Journalisten nennen den Präsidenten der USA den mächtigsten Mann der Welt. Den stellt der Präsident aber nur dar. Nichts, was er tut, tut er aus freien Stücken, außer Praktikantinnen ficken, und das ist nicht gewiss. Journalisten leben gefährlich. Als Kriegsreporter sterben 0,001 Promille. An täglich 2 Promille der Rest. Ein vertracktes Gesetz will, dass leichter schreibt, wer's nicht kann. Ein Dichter arbeitet, sagt Nietzsche, an einer Seite Prosa wie an einer Bildsäule. In der Cloaca Maxima geht's hurtiger. Immerhin schaut dort ein Redakteur, ein Chefredakteur und ein Korrektor aufs Geschriebene. Im Internet geht's direkt vom Trotzköpfchen ins Kotztöpfchen. Erst die Exzesse der totalen Meinungsfreiheit in Blogs und Postings lassen ahnen, welchen Beitrag zur Zivilisation die Presse trotz alledem geleistet hat. dass im modernsten Medium Hekatomben dümmster hinterwäldlerischer Schriftstücke reüssieren, dass also der äußerste Fortschritt äußerste Verblödung fördert. Brecht hatte einst im Jahr 1953, der Regierung der DDR vorgeschlagen, das Volk aufzulösen und sich ein neues zu wählen. Ob er sein Wort so sarkastisch hatte verstanden, wissen wir et Imperialismus. Wenn der Schwindel auffliegt, wird umdekoriert. Nachdem sich die Firma Freedom and Democracy bis auf die Knochen 2 Millionen Vietnamesen blamiert hatte, nannten die Geschäftsführer ihren Laden fortan Menschenrechte. Menschenrecht kann alles sein. Vom Recht, nicht gefoltert zu werden, bis zum Recht, einen Musikantenstadel zu senden und zu empfangen. Das Recht zu arbeiten, nicht zu arbeiten, zu reisen, daheim zu bleiben, zu hungern, zu fressen, zu wählen, ein Auto zu fahren, einem Aberglauben anzuhängen. Das edelste Menschenrecht ist das Recht auf Privateigentum an allem, gefolgt von dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem Recht, zugunsten dieser Menschenrechte jedes andere zu brechen. Ganz unten steht das Recht auf Leben und das Recht auf Nahrung. Mit den Menschenrechten ist es wie im Schlager: The best things in life are free. Man sollte die Menschenrechte nicht bagatellisieren. Sie sind von unschätzbarem Wert. Erstens als Produktionsnachteil, zweitens als Marketingvorteil. Live Aid bedeutet, dass der weiße Norden dem Verhungern des schwarzen Südens nicht zusehen kann, ohne dazu schlechte Musik zu machen. Putin, Schmirnova und Felschtinsky. Welcher Teufel muss einen Kommunisten, einen Freund aller Revolution und jeder normwidrigen Abweichung reiten, einen antikommunistischen, homophoben Autokraten von Woche zu Woche besser zu verstehen? Kürzer gefragt, was geht mich der Wladimir Putin an? Kurz gesagt, dass die Überlebenschancen heute bei der Cholera größer sind als bei der Pest. Deren Hauch weht, wie das 20. Jahrhundert lang, so am Beginn des 21., von Berlin aus, von einem Deutschtum, das sich nach alter Usance bedroht fühlt, sobald es in Land- und Weltbedrohung gehemmt wird, wie Karl Kraus 1933 schrieb. Putin mag sich so viel Mühe geben, wie er will, Wladimir der Schreckliche zu sein, mit den Merkels und Steinmeiers nimmt er es nicht auf. Eine ganze Seite brauchte die Tageszeitung Welt am 12. März für sensationelle Krankheitsgerüchte. Putin ist von der Bildfläche verschwunden. Der Kasachstan-Besuch auf unbestimmte Zeit verschoben, der Kreml verstrickt sich in Widersprüche. Seit einer Woche ist der russische Präsident nicht mehr öffentlich aufgetreten. Was ist mit Putin los? Der Kreml weist alle Spekulationen zurück, doch mit dessen Angaben stimmt etwas nicht. Es stimmte freilich alles an den Angaben des Kreml, nicht an denen von Springers hauseigener Kreml-Astrologin Julia Smirnova, verbreiteten Gerüchten, die auch in der Redaktion des hauseigenen Senders NTV waberten. Wo ist Putin? In Moskau kocht die Gerüchteküche. Ja, wenn die Küche kocht. Auch die Deutsche Welle, der Propagandasender für die überseeischen Gebiete, hatte ein Sterbeglöckchen läutend gehört. Russland rätselt über Putins Gesundheit. Russland? Ganz Russland? Oder nur die in Moskau akkreditierten Gewohnheitslügner? 3 Tage später schwappte die Deutsche Welle traurig zurück. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich bei einem Treffen mit dem kirgisischen Präsidenten zum ersten Mal seit 11 Tagen wieder in der Öffentlichkeit bereit, die westlichen Propagandisten anzupflaumen. Putin, es wäre langweilig ohne Gerede. Einen der Tiefpunkte dieses, wenn die Tautologie erlaubt ist, Lumpenjournalismus, markiert die Zeit. Putin hat Nemtsov exekutieren lassen. Was Putin mit Hitler verbindet und weshalb nur Russlands Präsident hinter dem Tod von Nemtsov stehen kann, der Kreml-Experte Juri Felczynski über Putins Politikwandel. No, und was ist mit Uwe Barschel? Als der im Oktober 87 in einer Badewanne des Genfer Hotels Beaurivage tot aufgefunden wurde, trieb sich ganz in der Nähe, nämlich in Dresden, ein Hauptmann des KGB herum. Wir wissen, wer das war. Es war der Wladimir Putin. Kunst und Gewerbe. Zwischen 1957 und 2009 hat der Schriftsteller Martin Walser 28 Preise und Orden abgeräumt. Seltsamerweise waren die Palmares nicht ganz gleichmäßig über die Jahre verteilt. Bis 1967 bekam er 5, von 1980 bis 2009 waren es 23, zwischen 68 und 80 aber 0. In Worten 0. Was zum Teufel, auf den nämlich kommen wir noch, der Romancier in jenen 12 Jahren wohl geschrieben haben mag, dass die Juroren sein Werk mit vollständiger Nichtachtung straften. Die Frage ist nicht so rhetorisch, wie sie klingt, im Gegenteil, nichts leichter, als sie zu beantworten. 1969 hatte Walser an der Uni Köln eine Rede beim Teach-in »Zerschlag die kapitalistische Klassenjustiz« gehalten und zur Wahl der DKP-Bündnisorganisation ADF aufgerufen. 1971 war er bei einer DKP-Kundgebung in Nürnberg aufgetreten. Statt Orden und Preise hagelte es nun Verrisse. Dass der darob schon schwer angeschlagene und lautstark um die Abzahlung der Hypothek für sein Häusle am Bodensee bangende Dichtersmann 1974 anlässlich der Guillaume-Affäre den Erich Honecker in einem selten dämlichen offenen Brief im Spiegel zum Rücktritt aufgefordert hatte, reichte dem Betrieb vorne und hinten nicht. 1976 befahl ihn Marcel Reich-Ranicki in der FAZ noch tiefer in die Knie, widrigenfalls er fortfahren werde, Walsers Prosa als, Zitat, nur langweilig und den Verfasser als geistigen Bajazzo der revolutionären Linken in der Bundesrepublik Deutschland vorzuführen. Walser warf sich dem Literaturbetriebsleiter zu Füßen. Eine Distanzierung von seinen Genossen folgte der anderen. 1980 endlich sprach Reich-Ranicki im Namen des Betriebs sein Ego te absolvo. Wie gut er gebüffelt hatte, was er lernen sollte, zeigte der Dichter 1989, als er dem Erwin Teufel, Schüler und Nachfolger des Nazi Hans Filbinger, zum 60. die Verse widmete: Seine Schürze ist grün und das ist keine politische Farbe. Er ist der Gärtner, der Erste des Landes. Er kennt den Boden und pflegt ihn auf Gedeih und Verderb. Mit seiner Rede »Wieder die Dauerrepräsentation unserer Schande« in der Frankfurter Paulskirche versank Walser 1998 endlich in jenem schwarzbraunen Dung, aus dem deutsche Orden und Ehren sprießen. Zum wahrhaft krönenden Abschluss seines geistig-moralischen Bankrotts durfte der Dichter zuletzt dem deutschnationalen Kameraden Heimo Schwilk von der Welt gestehen, wie heimisch er in Filbingers Reich geworden ist. Herr Walser, wie sind Ihre Gefühle nach der großen politischen Wetterwende in Ihrer Heimat? Walser, mein Lebensgefühl ist eigentlich grün. Wir leben hier in einer wahrhaft grünen Waldorfprovinz. Wir ernähren uns so gesund wie in kaum einer anderen Region der Welt. Demeter ist für uns die Bibel. Seit Jahren habe ich regen Umgang mit den hiesigen Grünen. Das sind vernünftige Menschen. Aber Sie haben sich im Landtagswahlkampf öffentlich für die CDU eingesetzt. Walser, nur mit dem Kopf, mit dem Gefühl für Winfried Kretschmann. Er ist der zweite Teufel. Erwin Teufel hat dieses Land wunderbar regiert. 2008 wurde Walser mit dem Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk gezeichnet. Der Betrieb ist gnadenlos. Nachruf voraus. Hannelore Schmidt scheint gleichlautenden Nachrufen zum Trotz eine nette Frau gewesen zu sein. Der Schachtelhalm segne ihr Andenken. Nun jedoch, da der Wunsch der Schmidts, zusammen zu sterben, leider nicht in Erfüllung gegangen ist, wie eine hinterbliebene Redakteurin des Norddeutschen Rundfunks klagte, müssen wir stark sein. Allzu lang werden die Nachrufe auf den Altkanzler nicht mehr auf sich warten lassen, auf den größten Staatsmann aller Zeiten, den tiefsten Denker und mutigsten Lenker, den klügsten Pragmatiker und weisesten Philosophen, den Freund der Künstler und der Künste, den Anwalt der kleinen wie der größten Männer, von den mittleren nicht zu reden. Keine dumme Kuh wäre groß genug, dass auf ihre Haut ginge, was der Leitartikel, das Feuilleton, der Funk und das Fernsehen über den gerade verblichenen Helmut Schmidt sich zusammenhudeln werden. Maulwerker werden seinen Sarg tragen, die Geistlichen aller Kirchen ihn begleiten. Auf dem Weg zur letzten Ruhe wird ein Trara sein, in dem jede Frage danach untergehen wird, was der Schmidt, außer entschlossen in die Gegend zu gucken und mit sich selbst um die Wette zu paffen, im sogenannten Berichtszeitraum eigentlich Berichtenswertes vollbracht hat. Nach Abzug seiner Reden über Gott, Kant, Barlach und die Welt, die bei näherem Hinsehen nichts provozieren als Fremdscham, bleiben von Schmidts Werken zwei. Das erste vollbrachte er 1962, als der Innensenator von Hamburg die Wasser der Sturmflut eigenhändig über die Deiche zurück ins Flussbett der Elbe schippte, wobei er einen Kommandoton anstimmte, der seinen Bürgermeister Nevermann fragen ließ: Aber Helmut, die hamburgische Verfassung gilt doch noch? Sie galt nicht mehr. Das zweite Opus Magnum war, den gelernten SS-Führer Hans-Martin Schleyer der RAF zu überlassen, nicht freilich, damit sie nachhole, was das Nürnberger Tribunal versäumt hatte, sondern damit der Staat und sein Staatsmann Stärke bewiesen. Seit Jahren frage ich jeden, der den Niedergang der Welt mit dem Seufzer, ja früher als Schmidt noch Kanzler war, begreint, welchen Taten Schmidts seine Bewunderung gelte. Keiner wusste mehr, als die angeführten zwei zu nennen. Die meisten nicht einmal die. Integrationslagerleben. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Der Vers von 1848, gedichtet, die bürgerlichen Revolutionäre zu schmähen, gilt heute, wie ein Psychoanalytiker die FAZ wissen lässt, für die Dynamik von Gewalt gegen Fremde. Zitat: Das Anderssein muss ausgeschaltet werden, entweder aus der Wahrnehmung durch Verleugnung oder durch die psychische Entfernung der anderen Person. Im alternativlosen wie im alternativen Deutschland darf es gern auch die physische Entfernung sein. Ausländer raus. Weil man das so nicht sagt, haben der Bundesverband der deutschen Industrie, die Arbeitgeber und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag als besagte Dynamik besorgte Bürger ergriff, der Politik ihrer Kanzlerin die Richtlinie bestimmt, das völkische Neandertal zwischen Bosbach und Gauland zu meiden, ohne Rücksicht auf demoskopische Verluste. Was immer die Herrschaften, wenn sie in froher Runde unter sich sind, meinen und greinen, die Disziplin aus der dort beklagten Kanackenschwemme, das für den Standort Beste zu machen, bringen sie noch auf. Zumal nie zweifelhaft war, wie das Schauraufen der Merkel und Seehofer, Gabriel und de Maizière zu enden hätte und also enden würde. Mit einem Bündel von Gesetzen und Maßnahmen geeignet, dem Kapital das benötigte Menschenmaterial zuzutreiben, so billig und durch Drohung mit Abschiebung und anderen Strafen so willig gemacht wie irgend möglich. 100.000 neue 1-Euro-Jobs wird es geben für fleißiges Büffeln in den Fächern Deutsch und Integration, eine Bleibechance für Schulschwänzen, Kürzung und Streichung der Überlebensmittel. Vom frühen Verteidigungsminister, der seinen Kriegsschauplatz ins Innere hat verlegen müssen, wo er sich jede Woche eine neue Schikane ausdenkt, darunter die Kürzung des Taschengelds nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 143 Euro pro Person im Monat, reicht die Gemeinsamkeit der Demokraten bis zur Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei, die als besorgte Bürgerin die Grenzen der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung zieht. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Was man darauf vereinigt, das Wohl des exportierenden Landes zu mehren, so wahr einem Gott helfe, dem überseeischen Kunde nicht ins Gesicht sagen kann, säuselt man den eigenen in etwas anderen Worten ins Ohr. Es gilt das Prinzip fördern und fordern. So das zuerst von Rot-Grün, jetzt von Merkel ausgegebene Motto eines demokratischen Faschismus, unter dem sich alle Differenzen zwischen Willkommen und Abschiebung in heiße Luft auflösen. Wer pariert, kriegt ein Almosen, wer nicht, einen Tritt. Die etwas weniger demokratische Version, Arbeit macht frei, ist noch Vergangenheit, bevor sie wieder Zukunft wird. Wer aus den Gebieten, in denen wir unsere Kriege führen, zu uns geflohen ist, dem mag es beim Überleben helfen, wenn er sich in der Landessprache verständlich machen kann und weiß, mit welcher Mimikrie man eine Chance hat, biodeutschem Blutdurst zu entgehen. Nicht an Sie, die Gejagten, richtet sich deshalb die Rede, sondern an die paar anderen, an uns, die wir zwar nichts gegen das Volk vermögen, das sich unentwegt versichern muss, eines zu sein, aber uns doch darüber Aufklärung schulden, was es mit der Integration, die da so schön technisch daherkommt, wie die Voreinrichtung der ihr gewidmeten Lager ebenso unschuldige Konzentration für eine Bewandtnis hat. Integration meint Zurichtung und Unterwerfung von Menschen für und unter ein Kollektiv und dessen Werte, Sitten und Gebräuche, Fühlen und Denken, Sein und Bewusstsein. Und Schwein, nämlich wie Christian Schmidt von der CSU, Bundesminister für Ernährung, meint, unter den Erhalt verschiedener Esstraditionen. Es geht um die Wurst, die der Muslim oder der Jude zu fressen hat, wenn ihm sein Leben in Deutschland lieb ist. Ob dem Träger einer Kippa, der nach Ansicht des Berliner Senats bestimmte Bezirke meiden sollte, die Ausrede, er liebe Currywurst, helfen wird, durch Friedrichshain und Mitte unversehrt zu jenem Denkmal am Pariser Platz zu kommen, das die Deutschen ihrer Wiedergutwerdung gesetzt haben und von dem kein toter, kein lebender Jude außer dem Architekten etwas hat? Wo man den Davidstern besser nicht zeigt, zeigen die Deutschen umso lieber Flagge. Die Hamburger CDU plädiert als Beitrag zur besseren Integration von Flüchtlingen dafür, Deutschland- und Europaflaggen an allen Schulen anzubringen. Zum Zeichen, welche Werte und Normen unser westliches Wertesystem besonders prägen. Die müssten offensiver vertreten werden. Zu sagen, welche Werte das seien, fällt den Vorwärtsverteidigern naturgemäß schwer, zumal es gerade ein paar Jahrzehnte her ist, dass die von solchen Werten und Normen geprägten 60, 70 Millionen Menschen umgebracht haben. Den Ekel, der mich packt, wenn ich Politiker, Journalisten und ihren Bundespräsidenten über diese Geschichte reden höre, kann kein Moslem ermessen. Immer wieder als wertester aller Werte genannt wird die Gleichberechtigung der Frau. Ja, man gewinnt den Eindruck, als hätten die abendländischen Patrioten die letzten 100 Jahre mit nichts anderem verbracht als dem Kampf um sie. Gleich nach dem höchsten Wert der deutschen Frau kommt die deutsche Sprache. Ohne die zu beherrschen, als wäre sie eine Prostituierte oder ein Arbeitssklave, man hier nicht leben kann. Wenn man mal von den 7,5 Millionen autochtoner Analphabeten absieht und die Journalisten nicht mitzählt. Wer nicht Deutsch kann, Wer nicht Deutsch lernt, darf nicht bleiben, bestimmte Messier. Und dass Kinder in einem Umfeld aufwachsen, wo kein Deutsch mehr gesprochen wird, wie soll Integration da gelingen, bangt Wagenknecht. Wie die Sache einfach und richtig zu regeln wäre, weiß der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts besser. Englisch muss zur Alltagssprache in deutschen Unternehmen werden. Statt Flüchtlingen eine sterbende, in den Medien bereits tote Sprache, Deutsch, zu oktroyieren. Mediendeutsch aufzuoktroyieren. Zu den wichtigsten Werten gehört an Sonn- und Feiertagen die Kultur, die gern mit Goethe und Beethoven assoziiert wird. Dass auch nur ein Dutzend der 631 Abgeordneten des Bundestags zu sagen wüsste, wie die weibliche Hauptfigur im größten Kunstwerk deutscher Sprache, Faust, der Tragödie zweiter Teil, heißt, ist eine Wette, die kein seriöser Buchmacher annehme. Was deutsche Kultur ist, das auf YouTube stand 27. Juni 2016 der Schlager Atemlos durch die Nacht, 34.429.622 Mal angeklickt wurde, eine Aufnahme der Lieder von Berg und Schönberg 296 Mal. Deutsche Kultur ist Mainz, wie es zotet und grölt, ein Elefantenhaufen Fischer Helene und ein Fliegenschiss Fischer Dieskau. Integration? Ich bin so frei, von dieser Scheißkultur nichts wissen zu wollen. Deutschlands Werte gehen mir allesamt am Arsch vorbei. Ich singe keine Hymne, folge keiner Flagge, werde einen Teufel tun auf das Grundgesetz, diesen Waffenstillstandspakt im Klassenkampf, wie Rosa Luxemburg das nannte, einen Eid abzulegen und wünsche mir, jeder Mensch, der hierher geflohen ist, seine Haut vor unseren Exportwaffen zu retten, wäre so frei, es zu halten wie ich. Kurz vor Schluss. Des Sängers Fluch. Beim Ausmisten alter Vinylplatten gefunden. Die Freiheit ist ein schönes Weib. Sie hat ein Unter- und Oberleib. Sie ist kein fettes Bürgerschwein. So soll es sein. Freiheits- von Freiheitsdemagogie. Nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie. Auch Liberale werden wir befreien. So soll es sein. Dem Bourgeois auf die Finger schauen, das genügt nicht. Auf die Pfoten hauen, wollen wir das fette Bürgerschwein. So soll es sein. Aus dem Lied So oder so, die Erde wird rot, Text und Musik, W. Biermann. When all is said and done. Die deutsche Geschichte, wie sie der staatlich anerkannte Nationalhistoriker Heinrich August Winkler schreibt, hat zwei Helden, den Friedrich Ebert und den Gustav Noske. Die beiden Sozialdemokraten ließen 1919 den Aufstand der Spartakisten niederschlagen, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermorden und dadurch Schlimmeres verhindern. Hätte man die zwei Roten gewähren lassen, wäre der Weimarer Republik ein böses Ende gewiss gewesen, an dem womöglich Hitler und Ludendorff nicht auszudenken. Das kleinere Übel ist die Ausrede aller Mitläufer. Schlimmeres verhindert hat es nie, herbeigeführt immer. Auch der Geldsack hat Ideale. Und so schickt der Papa den Filius in den Ernst des Lebens hinaus mit der Mahnung: Wer die Million nicht ehrt, ist die Milliarde nicht wert. Warum zitieren Sie ausgerechnet den Herrn von D? Da stand mal der ganze Name, das ist Donani. Also warum zitieren Sie ausgerechnet den Herrn von Donani? Weil auch in einem großen Arschloch mitunter ein exaktes Thermometer steckt. An die Freundin eines Freundes, die dem Moribunden zur Konsultation eines Naturheilkundigen rät: Ich sterbe lieber an Krebs als an Esoterik. Warum ich Völker hasse? Weil ich Menschen mag. Nachts nach Korrektur der letzten Druckfahne. Ein Künstler, der sich seiner Künste nicht schämt, ist keiner. Danke schön. Und den Rest erledigen wir an der Bar.